Die umfassende medizinische Betreuung der Bürger erfordert unter anderem eine konsequente, sichere und qualitativ hochwertige Arzneimittelpraxis. Die grundlegenden Voraussetzungen dafür sind in der DDR durch das Arzneimittelgesetz geschaffen worden. Mehr als 1% des Nationaleinkommens stellt unser Staat jährlich für die Arzneimittelabgabe gegen Rezept zur Verfügung. Diese rezeptgebundene Arzneimittelabgabe ist für Bürger der DDR kostenlos. Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes von 1964 sind Stoffe oder Zubereitungen zur Anwendung am oder im menschlichen oder tierischen Körper mit dem Ziel, Krankheiten, Leiden oder Körperschäden zu verhüten, sie zu lindern oder zu beseitigen. Dem Arzneimittelgesetz von 1964 unterliegen auch Erzeugnisse aus der chirurgischen Praxis, Verbandsmittel oder Hilfsstoffe zur Arzneimittelherstellung, zahntechnische Materialien sowie sonstige medizinische Gegenstände, die für den dauernden oder zeitweiligen Verbleib im Körper bestimmt sind. Es gibt zwei Arten von Arzneimitteln. A. Arzneifertigwaren werden in industrieller Großproduktion hergestellt und B. Arzneien werden zur Abgabe an einen bestimmten Verbraucher individuell angerichtet. Die ersten gesetzlichen Regelungen für den Umgang mit Arzneimitteln in Europa sind aus dem Italien des 13. Jahrhunderts bekannt. Jede Gesellschaftsordnung schuf sich in der weiteren Entwicklung solche Rechtsnormen auf dem Gebiet des Arzneimittelwesens. Diese gesetzlichen Festlegungen wurden jedoch nicht in jedem Falle vorrangig im Interesse der Patienten getroffen und setzten weder der Quacksalberei noch der Gesundbetung ein Ende. Sie dienten vielmehr der Stabilisierung bestehender Machtverhältnisse und mit der Einführung industrieller Arzneimittelproduktion der Profitsteigerung. Einen grundlegenden Wandel im Arzneimittelwesen konnte nur die sozialistische Gesellschaftsordnung schaffen. Nach der Zerschlagung des Faschismus wurden in der sowjetischen Besatzungszone entsprechende Anordnungen erlassen. 1949, im Gründungsjahr der DDR, trat dann die Anordnung über die Regelung und Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln in Kraft. 15 Durchführungsbestimmungen ergänzten bis 1960 dieses erste Gesetz. Es schuf die Voraussetzungen dafür, dass in der DDR die Anzahl der im Umlauf befindlichen Arzneimittel von mehr als 5000 auf das medizinisch notwendige Maß von 1700 reduziert wurde. Die fortgeschrittene sozialistische Entwicklung in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, neue Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaften und neue Bedingungen in der Arzneimittelproduktion verlangten neue Rechtsvorschriften. So trat am 5. Mai 1964 ein neues Arzneimittelgesetz in Kraft. Neuen Erkenntnissen Rechnung tragend, wird es ständig aktualisiert. Von der Erforschung und Entwicklung eines Arzneimittels bis zu seiner praktischen Anwendung vergeht für Wissenschaftler und Mediziner eine Zeit intensiver Arbeit. Erst nach umfangreichen Versuchen und gründlicher Erforschung wird der Antrag auf die Einführung eines neuen Arzneimittels gestellt. Dieser Antrag löst eine neue Kette von Untersuchungen, Analysen und Gutachten aus. Ein spezieller Gutachterausschuss befasst sich beispielsweise mit Problemen wie Wirksamkeit und Sicherheit des neuen Mittels und seiner Vorteile gegenüber dem bisher zur Verfügung stehenden Mittel. Staatliche Standards sowie Überwachungs- und Prüfungssysteme sind wesentlich an der Ermittlung der Qualitätsparameter beteiligt. Der sorgfältigen Beurteilung eines neuen Arzneimittels dienen auch umfangreiche Tierversuche. Aufgrund der Untersuchungen und Aussagen des Gutachters Ausschusses entscheidet das Ministerium für Gesundheitswesen über die Ablehnung oder Zulassung eines neuen Arznei- oder medizinischen Mittels. Verbindliche Festlegungen in der Gesetzgebung der DDR sichern bei der Anwendung von Arzneimitteln den Schutz der Person und ihrer Gesundheit. Das schließt auch in der weiteren Verabreichung von Arzneimitteln ständige Kontrollen auf Wirksamkeit und Verträglichkeit ein. Arzneimittel sind wertvoll. Sie können vorbeugen, lindern und heilen. Falsch angewendet, können sie jedoch auch unwirksam oder gar schädlich sein. Für die richtige Verordnung ist der Arzt verantwortlich und der Patient hat die Anordnungen gewissenhaft zu befolgen. Das Arzneimittelgesetz der DDR ist die Grundlage für ein sicheres Arzneimittelwesen. Es garantiert die Einhaltung der Qualitätsparameter und beinhaltet auch ständige Kontrollen neuer oder bereits in der Anwendung befindlicher Arzneimittel. So sind in unserer sozialistischen Gesellschaft, wo die Produktion von Arzneimitteln nicht mit Profit verbunden ist, Spekulationen mit der Gesundheit der Menschen unmöglich.
Trotz neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und hoher ärztlicher Kunst leben bis in die Gegenwart in der menschlichen Gesellschaft physisch oder psychisch Geschädigte. Diese Menschen sind durch ihre Schädigung mehr oder weniger stark behindert und bedürfen in ihrer beruflichen Entwicklung, in Freizeit und Familie einer spezifischen Unterstützung durch die Gesellschaft. Für unseren sozialistischen Staat ist diese Unterstützung eine verantwortungsvolle Pflicht. Die liebevolle Fürsorge für behinderte Bürger, ihre Vorbereitung auf das gesellschaftliche Leben und ihre Eingliederung sind für den sozialistischen Staat eine Selbstverständlichkeit. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, Genosse Erich Honecker, sagte dazu auf dem 9. Parteitag der SED:
Unser Anliegen ist es, die Fürsorge für behinderte Menschen zu verbessern und die materiellen Voraussetzungen dafür rascher auszubauen, von der medizinischen und sozialen Betreuung über die Pflegeheime bis hin zum geschützten Arbeitsplatz und den Erholungsmöglichkeiten.
In unserer humanistischen Gesellschaft haben behinderte Bürger ein Recht auf die Einbeziehung in das gesellschaftliche Leben. Im Unterschied zu allen Lösungsversuchen dieses Problems in nicht-sozialistischen Staaten erstrebt unsere Gesellschaftsordnung auch für alle gesundheitlich geschädigten Bürger ein aktives, glückliches und erfülltes Leben. Für die völlige gesellschaftliche Einordnung dieser Bürger gibt es in der DDR eine Vielzahl von Beweisen. So wurden in den letzten Jahren zahlreiche Rehabilitationszentren und Werkstätten, Heimarbeiterzentralen und geschützte Arbeitsplätze geschaffen. Dazu kommen spezielle Kindergärten, Schulen und auch Heime, die Grundlage für eine kontinuierliche Betreuung bilden. Die örtlichen Rehabilitationskommissionen der Räte und der Betriebe garantieren die optimale Auslastung sämtlicher Rehabilitationseinrichtungen. Im Bild die Zentralklinik für Herzkrankheiten Bad Berka. Hier werden Rehabilitanten auf die Wiedereingliederung in das berufliche und gesellschaftliche Leben vorbereitet. Konditionstraining in der kardiologischen Abteilung dieser Klinik. Die tägliche Gymnastik gehört zum umfangreichen Rehabilitationsprogramm. Ideale milieutherapeutische Bedingungen finden die kleinen Patienten in der therapeutischen Werkstatt der Zentralklinik. Unter fachkundiger und liebevoller Anleitung fertigen die Mädchen und Jungen entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten kleine Kunstwerke. Das fördert die Persönlichkeitsentwicklung und stärkt das Selbstvertrauen. In der medizinischen Fachschule der Zentralklinik von Bad Berka. Körperbehinderte und Gehörgeschädigte werden hier entsprechend ihren individuellen Interessen und Fähigkeiten zu medizinischem Fachpersonal ausgebildet. Arbeitstherapeutische Abteilungen wie diese im Kreiskrankenhaus Salvator Allende in Schwedt wurden in allen größeren Krankenhäusern der Republik eingerichtet. Die therapeutischen Maßnahmen werden für jeden Patienten individuell festgelegt. Wie beispielsweise hier dienen sie der Kräftigung des Bewegungsapparates und schaffen damit Selbstvertrauen und Lebensfreude. Auch die Arbeitstherapie ist, wie hier im Fachkrankenhaus Vogelsang-Gommern bei Magdeburg, eine bewährte Behandlungsmethode. Diese verstellbaren Bettwebstühle verlangen vom Patienten die gleichzeitige Bewegung verschiedener Gelenke. Damit wird die gesamte Beweglichkeit des Körpers gefördert. In diesem Berufsausbildungszentrum in Eisenberg erhielten bisher 1600 physisch geschädigte Bürger eine fundierte Fachausbildung. Ihrem individuellen Leistungsvermögen und ihren Interessen entsprechend können sie unter anderem Schlosser oder Schneider werden. Im Bild Monika Herrmann, die an einem Wirbelschaden leidet. Sie erhält beispielsweise eine Ausbildung als Elektromontierer. Auch für diesen jungen Mann ist seine Behinderung, ist der Rollstuhl kein unüberwindliches Hindernis. Er erlernt ebenfalls den Beruf eines Elektromontierers und hat damit die Möglichkeit, einer volkswirtschaftlich wichtigen Tätigkeit nachzugehen. Gemeinsam mit dem Zentrum für aktive Erholung hält das Leipziger Stadtkrankenhaus für seine Herzinfarktpatienten ein umfangreiches Sportprogramm bereit. 8 Wochen lang wird hier 3-mal täglich unter ärztlicher Aufsicht und individuell festgelegter Belastung jeweils 6 Minuten lang kräftig in die Pedalen getreten. Das ergibt an den 40 Trainingstagen die stattliche Strecke von etwa 300 Kilometern. Zum Sportprogramm gehört natürlich auch die Bewegung an frischer Luft. Hier wird die individuelle Belastbarkeit beispielsweise durch das Lauftraining im Leipziger Clara Zetkin Park gesteigert. Systematisch werden so ehemalige Herzinfarktpatienten an ihre optimale Leistungsfähigkeit herangeführt. Im Bild Josef Kobel bei der regelmäßigen Kontrolluntersuchung im Bezirkskrankenhaus Dessau. Für Kinder mit spastischen Lähmungen oder Wirbelsäulenerkrankungen hat sich das therapeutische Reiten als wirksame Behandlungsmethode erwiesen. In der orthopädischen Klinik der Martin-Luther-Universität Halle steht diese Methode in der Rehabilitationsabteilung bereits seit mehr als 10 Jahren auf dem Programm. Die orthopädische Klinik ist auch der Organisator der Reideparkspiele, die seit 1965 jährlich stattfinden. Bei diesem Sportfest für Versehrte stehen mehr als 30 Disziplinen auf dem Programm. Dazu zählen beispielsweise Reiten, Minigolf, Schwimmen und Bogenschießen. Über eigene Werkstätten verfügt das Rehabilitationszentrum für Blinde in Karl-Marx-Stadt. Für Blinde und Sehgeschädigte werden hier sämtliche Lehrmittel, vom Kinderspielzeug bis hin zum komplizierten Modell für den Physikunterricht hergestellt. Dazu zählt auch ein 34-seitiger Weltatlas, der bereits in über 30 Länder exportiert wurde. Physisch oder psychisch behinderte Menschen gibt es in jeder Gesellschaft. Aber erst der Sozialismus, eine Gesellschaftsordnung, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, gibt auch diesen Menschen die Möglichkeit für ein glückliches und erfülltes Leben. In ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung, in Freizeit und Familie und in jedem Lebensalter erfahren Behinderte in der DDR die liebevolle Fürsorge des Staates. Aber nicht nur die Gesellschaft, sondern auch jeder Einzelne hat diesen behinderten Bürgern gegenüber eine menschliche Pflicht, kann durch sein persönliches Verhalten dem Geschädigten gegenüber den Rehabilitationsprozess günstig beeinflussen.
Die Äußerungen einiger hervorragender deutscher Ärzte aus vergangenen Jahrhunderten legen Zeugnis ab für ihre humanistische Grundhaltung, für ihre selbstlose Hingabe an den ärztlichen Beruf und ihre schöpferischen Beiträge zum Fortschritt der medizinischen Wissenschaften. Christoph Wilhelm Hufeland lebte von 1762 bis 1836. Der große Humanist und Arzt gilt als Begründer der Pockenschutzimpfung in Deutschland. 1808 schrieb er in seinem Buch Die Verhältnisse des Arztes:
Richte alle deine Handlungen so ein, dass dadurch der höchste Zweck deines Berufes, Erhaltung des Lebens, Wiederherstellung der Gesundheit und Milderung der Leiden anderer aufs Möglichste erreicht werden.
Der bedeutende Pathologe, Anthropologe und Begründer der Zellularpathologie, Rudolf Virchow, wurde 1821 geboren. 1898, 4 Jahre vor seinem Tod, schrieb er:
In einer medizinischen Schule, wo wir es fast nur mit Menschen zu tun haben, können wir an die Spitze der Lehre den Satz stellen: Der Organismus ist keine einheitliche, sondern eine soziale, gesellschaftliche Einrichtung. Bei einer genaueren anatomischen Analyse dieser Einrichtungen gelangen wir zuletzt an Zellen. Sie sind die letzten Bestandteile aller Gewebe, wie sie deren Anfang waren.
Der Arzt Paul Ehrlich war ein bedeutender Serumforscher und der Begründer der Chemotherapie. Er lebte von 1854 bis 1915. Als er 55-jährig den Nobelpreis erhielt, sagte er in seiner Dankesrede unter anderem:
Meine lange Laufbahn ist eigentlich nur einer einzigen Idee, der Verankerungsfähigkeit chemischer Körper gewidmet gewesen. Alles, was ich im Laufe der langen Jahre gearbeitet und geleistet habe, führt darauf zurück. Und ebenso sind alle meine anderen Arbeiten, wie die Blutarbeiten, die Harnreaktion, die vitale Färbung, immer der Ausdruck derselben Idee.
Max von Pettenkofer wurde 1818 geboren und starb im Jahre 1901. Der Arzt und Begründer der modernen Hygiene erklärte in einer seiner zahlreichen Schriften dazu:
Der Hygiene fällt nicht bloß die Aufgabe zu, Krankheiten zu verhüten, die vorhandene Gesundheit zu erhalten, sondern auch sie zu stärken und zu vermehren. Die Hygiene hat die Wertigkeit aller Einflüsse der natürlichen und künstlichen Umgebung des Organismus zu untersuchen und festzustellen, um durch diese Erkenntnis dessen Wohl zu fördern.
Von 1819 bis 1908 lebte der Arzt und Wissenschaftler Salomon Neumann. Unter der Überschrift Die öffentliche Gesundheitspflege und das Eigentum veröffentlichte er 1847 folgende Grunderkenntnis:
Die medizinische Wissenschaft ist in ihrem innersten Kern eine soziale Wissenschaft. Und solange ihr diese Bedeutung in der Wirklichkeit nicht indiziert wird, wird man ihre Früchte nicht genießen, sondern sich mit der Schale und dem Schein begnügen müssen.
Der bedeutende Bakteriologe Robert Koch lebte von 1843 bis 1910. Höhepunkt seines Schaffens, für das er im Jahre 1905 den Nobelpreis erhielt, war die Entdeckung des Tuberkulosebakteriums. In seinem Buch Ätiologie der Tuberkulose schrieb Koch:
Meine Untersuchungen habe ich im Interesse der Volksgesundheitspflege unternommen. Und dieser wird auch, wie ich hoffe, der größte Nutzen daraus erwachsen. Gegen die Tuberkulose selbst gerichtete Maßnahmen kennt die Gesundheitspflege noch nicht. Es müssen vor allen Dingen die Quellen, aus denen der Infektionsstoff fließt, soweit es in menschlicher Macht liegt, verschlossen werden.
Durch seine neuartigen Operations- und Behandlungsmethoden zählte der von 1828 bis 1870 lebende Arzt und Chirurg Albrecht von Graefe zu den Begründern der modernen Augenheilkunde. Über seine Arbeit schrieb Graefe 1855 in einem Brief an seinen Freund Donderer:
In Würzburg war ich mit Kranken überhäuft, operierte viel. Hier in Berlin ging die alte Jagd wieder an. Operationen wurden vom 6. November bis 20. Dezember 170 verrichtet. Eine kleine Unterbrechung war durch eine Reise nach Hamburg gegeben. Leider lernte ich von dieser interessant sein sollenden Stadt nichts als das Alsterbassin vor meinem Fenster kennen, da ich an den 2 Tagen nicht weniger als 180 Kranke zu untersuchen hatte.
Adolf von Strümpel war leidenschaftlicher Internist und Wissenschaftler. Er lebte von 1853 bis 1910. In seinem Buch Aus dem Leben eines deutschen Klinikers kennzeichnet er ein Stück seines Lebenswerkes.
Im Herbst 1881 entstand in mir der Plan, ein neues, ausführliches Lehrbuch der speziellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten zu schreiben. Dass das Buch einen so ungewöhnlich großen Erfolg haben würde und dass ich in meinem 71. Lebensjahr damit beschäftigt sein würde, die 25. Auflage des vor 42 Jahren begonnenen Werkes vorzubereiten, konnte ich damals freilich weder ahnen noch annehmen.
Der Arzt Arthur Schlossmann gründete im Jahr 1897 in Dresden den Verein Kinderpoliklinik in der Johannstadt mit Säuglingsheim. Im Folgenden einige grundlegende Auszüge aus den Satzungen dieses Vereins.
Der Verein will: erstens, durch Unterhaltung einer Poliklinik in den östlichen Stadtteilen Johannstadt armen Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahre ärztliche Behandlung unentgeltlich zuteilwerden lassen. Zweitens, ein in erster Linie der Pflege kranker Säuglinge gewidmetes Heim errichten. Drittens, geeignete weibliche Kräfte durch praktische und theoretische Anweisung zu Säuglingspflegerinnen erziehen. Viertens, die Versorgung mit guter und reiner Milch erleichtern und kontrollieren. Fünftens, durch Belehrung und Hilfe mit Rat und Tat die Kinder- und Säuglingssterblichkeit herabsetzen.
Deutsche Ärzte der Vergangenheit. Ihre Pionierleistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege und Erhaltung, ihre Beiträge zur Entwicklung der medizinischen Wissenschaften sind Zeugnisse ihrer humanistischen Grundhaltung. Ärzte und Schwestern in unserem Land werden im Geiste dieser großen Traditionen erzogen. Das humanistische Erbe deutscher Ärzte der Vergangenheit ist bei den Medizinern der DDR in guten Händen.